Schönen guten Tag, liebe Geschwister. Heute möchte ich noch eine Predigt von Herrn Brian Orchard bringen. Das hat er im April dieses Jahres gegeben. Und es hat mit unserer Weltanschauung zu tun. Unsere Weltanschauung. Wir finden im Hebräerbrief eine ganz interessante Aussage über Mose. Lesen wir zusammen in Hebräerbrief Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, angefangen mit, oder in Vers 24. Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Ganz interessant. Warum nicht? Warum soll das uns von Interesse sein? Wir dürfen nicht vergessen, Mose wurde am Hofe des Pharaos großgezogen. Ja? Er ist mit Pharao und Familie groß geworden. Wir finden später in der Apostelgeschichte ein bisschen mehr darüber. Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 20. Apostelgeschichte 7, Vers 20. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Vers 21. Als er ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharaos auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Also der war kein Dummkopf, unser Mose, wirklich nicht. Er war mächtig in Worten und Werke. Also er wurde praktisch in Luxus aufgezogen. Beim Pharao, ich meine, was damals für Luxus galt. Ich weiß nicht, was sie gehabt haben, aber das Allerbeste werden sie bestimmt gehabt haben. Er wurde in Luxus großgezogen, aber dann wollte er plötzlich, wie wir in Hebräerbrief gelesen haben, wollte er nicht mehr als Sohn von der Tochter Pharaos betrachtet werden. Zu einem bestimmten Punkt im Leben von Mose ist eine Gesinnungswechsel hat stattgefunden, ja? Hat eine Gesinnungswechsel stattgefunden. Und plötzlich wollte er nicht mehr, sagen wir mal, mit dem Hause Pharaos zu tun haben. Er wollte vielmehr mit seinem Volk zu tun haben. Und sein Volk, die waren alle Sklaven. Apostelgeschichte 7 und Vers 23. Apostelgeschichte 7, Vers 23. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Das ist interessant. Lesen wir das, Moment, in der Elberfelder Übersetzung klingt es ein klein bisschen anders. Als er aber ein Alter von 40 erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf. Gut, ja, das kann man schon verstehen. Aber warum kam das in seinem Herzen auf? Hat jemand ihm was ins Herzen reingegeben? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Gott im Spiel war. Hier sehen wir natürlich eine Schlüsselaussage. Kam es in seinem Herzen auf? Er wurde in eine Gesellschaft großgezogen, die biblisch gesehen mit Sodom gleichzusetzen wäre. Gott hat Ägypten als Sinnbild für die Sünde gebraucht. Das wissen wir alle. Ein wichtiger Faktor in dieser Situation ist natürlich Weltanschauung. Wie hat Mose die Welt gesehen? Was war sein Weltbild? Und sein Weltbild hat sich drastisch geändert. Unsere Weltanschauung natürlich ist für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hier ist eine Zitierung von Herrn Orchard. Unsere Weltanschauung ist unsere Auffassung der Welt der Welt um uns herum. Ich spreche nicht von einem Weltbild im physischen Sinne, sondern auf philosophischen Ebene. Eine Wahrnehmung dessen, was unsere Welt beeinflusst. Das Weltbild einer Person beeinflusst die eigenen Meinungen. Die Meinungen über Ethik, über Politik. Als solches spielt unsere Weltanschauung eine entscheidende Rolle in unserem Leben. Wirklich. Sie beeinflussen, was wir glauben wollen und wie wir unsere Lebenserfahrungen interpretieren. Unsere Gedanken und Aktionen werden dadurch bedingt. Ganz klar. Ein in den Vereinigten Staaten sehr berühmter Meinungsforscher, der heißt George Barna, der ist sehr berühmt, religiösen Kreisen macht er Umfragen. Er hat eine Umfrage publiziert, in der er 51 Fragen stellte, die mit unserem Weltbild, unserer Weltanschauung zu tun hatten. Der Herr Barna forscht bekannterweise, wie ich gesagt habe, überwiegend unter den christlichen Anteil der Bevölkerung. Ohne alle seine Ergebnisse jetzt durchzugehen, hat er am Ende dieser Umfrage Folgendes darüber geschrieben. Also das war eine Umfrage, 51 Fragen in den Vereinigten Staaten. Die vermeintlichen Christen in der USA, und zwar diejenigen, die sich als Christen bezeichnen, jedoch ohne Jesus Christus als ihr persönliches Heiland anzuerkennen, diese vermeintlichen Christen repräsentieren nur 54% der US-Bevölkerung. Und sehr wenige unter ihnen, unter diese kleine Anzahl, also die Hälfte sozusagen, sehr wenige unter ihnen, nur ein Zehntel eines Prozentsatzes, bekennt sich zu einer biblischen Weltanschauung. Jetzt ist es erstaunlich. Das ist erstaunlich. Ich meine, man denkt, ja, die Amerikaner, das ist ein religiöses Volk. Nicht mehr. Nicht mehr. Man weiß schon, in Frankreich ist es anders, in England ist es anders, ganz anders. Also man sieht überall hier in England, ich, das habe ich bestimmt schon mehrmals gesagt, aber wir haben ein Sportzentrum hier mitten in unserem Dorf und das war früher eine Kirche. Jetzt ist das ein Sportzentrum mit Swimmingpool und alles. Nee, die Engländer sind überhaupt nicht mehr religiös, aber die Deutschen auch nicht. Und anscheinend die Amerikaner auch nicht. Da hat der Herr Barnum geschrieben, wenn man wahrhaftig an was glaubt, wird es zu einem Teil des eigenen Lebens und das Lebensstil der Person wird diese Glaubenssätze widerspiegeln. Ist ganz logisch, ganz logisch. Mose, sein Weltbild, seine Weltanschauung hat sich radikal verändert. Radikal. Warum? Es kam in seinem Herzen eine andere Gesinnung. Wir wissen nicht sehr viel über diese Aussage. Wir wissen nur, dass auf einmal fühlte er sich hingezogen zu seinem Volk, zu den Sklaven und nicht mehr zum Hof des Pharaos. Eine radikale Änderung. Und es kam in seinem Herzen. Nee, Gott hat sein Weltbild geändert, um eben Gott seine Zwecke, seine Ziele zu erreichen. Also wir könnten uns selber eine sehr interessante Frage stellen. Und die Frage wäre, was ist dann mein Weltbild? Was ist meine Weltanschauung? Wir alle haben eine Weltanschauung. Wir alle haben ein Weltbild. Es ist ganz natürlich, der menschliche Sinn will das und hat das auch. Natürlich, unser Gehirn funktioniert innerhalb von dieser Welt, innerhalb von dieser Gesellschaft. Und wir haben alle ein Weltbild. Insofern sind wir nicht ganz unähnlich, die Situation, in der Mose sich befand. Mose befand sich auch in eine Gesellschaft, wo er nicht hingehörte. Ja? Er gehörte nicht hin. Gehen wir jetzt zu 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 10. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 10. Und diese Versen beziehen sich ganz spezifisch auf die Kirche. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 10. Ich werde nur einen Teil dieses Verses lesen. Die ihr einst nicht ein Volk wart. Ja, das waren wir. Wir waren kein Volk. Wir gehörten nicht zu Gott. Wir gehörten nicht der Kirche. Im Alten Testament hat Gott Israel gesagt, durch Hosea, er hat Israel gesagt, wegen ihrer ungöttlichen Weltanschauung waren sie nicht sein Volk. Das hat er gemacht. Wir waren symbolisch gesehen in Ägypten. Wir waren ignorant, wir haben Gott nicht gekannt. Unsere Weltanschauung wurde von unserer Umwelt gestaltet, ist ganz klar, ganz klar. Dann ein bisschen weiter in diesem Vers 10, wir hatten gelesen, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ja, auch hier reden wir von einer radikalen Änderung. Gott hat uns ein komplett neues Weltbild gegeben. Und das ist kein Weltbild, das wir uns irgendwie ausgearbeitet haben oder ausgedacht, ja, ich beobachte und laut meiner Gesinnung, laut den Fakten, die ich sehe, das ist mein Weltbild. Nein, Gott hat uns eine ganz neue, ganz andere Weltbild gegeben. Und ich möchte auch betonen in diese Predigt, wie sehr dankbar wir sein sollen, wie sehr dankbar wir sein sollen, dass wir das Weltbild haben können, das Gott uns gegeben hat, das nicht von uns kommt. Nee, durch Gottes Heilsplan haben wir oder ist uns einen Weg gezeigt worden. Gott hat uns einen Weg gezeigt. Und wir kennen diesen Weg, der führt von der Vergebung der Sünden, wo wir kein Volk waren, wir waren nicht Gottes Volk. Und wir haben anerkannt, dass wir Sünder waren. Wir waren ein Volk der Sünde. Ja, das waren wir. Wir waren in Ägypten sozusagen. Aber jetzt hat Gott uns unsere Sünden vergeben. Und das haben wir während den Tagen der ungesäuerten Brote ganz klar gesehen und nochmal vor Augen geführt. Und wir wissen, dass es ohne Vergebung der Sünden für uns kein Leben gibt. Es gibt kein Leben ohne Vergebung der Sünde. Sonst sind wir genau wie alle anderen. Deshalb ist das Passa für uns sehr, sehr wichtig. Und das Passa ist der Anfang, sagen wir mal, von der Serie von Festtagen, die uns Gottes Plan für die Menschheit zeigt. Wir waren Sklaven, jetzt sind wir befreit. In dem Sinne, es ist praktisch das Gegenteil von dem, was Mose erlebt hat. Er war frei, sozusagen, im Hof von dem Pharao und er wurde zum Sklaven. Er war ein Prinz und dann bekannte er zum Imperium der Sklaven. Er musste Sklave werden, um frei zu sein, sozusagen. Nun, wir führen jetzt nicht unseren eigenen Willen aus. Nein, wir versuchen Gottes Willen in unserem Leben auszuführen. Und das ist ein unglaublicher Segen für uns. Als ich diese Umfrage gelesen hatte zuerst, ich dachte mir, Mensch, das waren wir. Wir waren, also diese 98%, die überhaupt keine Ahnung von Gott hatten. Oder sehr, sehr wenig. Keine aktive Ahnung. Die Ahnung, die wir hatten, hat unser Leben nicht sehr viel beeinflusst. Wir waren nicht ein Volk. Aber Gott in seine Gnade hat irgendwas in unser Herz reingegeben, das uns eine ganz andere Weltanschauung gibt. Wir waren dort, wo Mose war. Wir waren in der Welt, genau wie der Welt. Aber Gott wiederum in seine Gnade hat uns was anders gezeigt. Und ich möchte zwei Punkte jetzt auflisten, die für uns wichtig sind. Und der erste Punkt ist diese. Die Weltanschauung oder das Weltbild von der Welt, also das Weltbild, das die Welt hat, ist natürlich zunehmend weltlich. Zunehmend weltlich, das heißt, hat mit Religion wenig zu tun, hat mit Gott fast gar nichts zu tun. Nee, diese Umfrage, die Statistiken in dieser Umfrage, haben die Welt, in der wir leben, beschrieben. Das kann uns dabei helfen zu sehen, welche Mächte, welche Kräfte im Umgang sind oder im Kraft sind in der Welt. Nee, das Christentum, was von dieser Umfrage beschrieben wird, ist falsch. Das ist eine Fassade. Und das haben die meisten zugegeben. Das, was sie angeblich geglaubt haben, hat mit ihrem Leben überhaupt nichts zu tun gehabt. Eine Fassade, die zerbröckelt, die versagt. Aber wir leben in dieser Welt, wo diese Fassade existiert, wo diese Weltanschauung existiert. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, und das wäre, auch wenn wir dieses Weltbild von der Welt nicht teilen, weil wir denken nicht, wie die Welt denkt. Tatsache ist, wir leben in der Welt und wir können von der Welt beeinflusst werden. Und da müssen wir vorsichtig sein. Wir können von der Welt sogar sehr mächtig beeinflusst werden. Darüber sollten wir tief nachdenken. Und da müssen wir vorsichtig sein. Vor kurzem hatten wir die Tage der ungesäuerten Brote gehabt und da haben wir ganz klar gesehen, dass der Unterschied zwischen gesäuert und ungesäuert, Sünde und befreit von Sünde. Wir hatten gesehen, wie Sauerteig aufbläht und wie sehr vorsichtig wir sein müssen. Nee, der Sauerteig dieser Welt hat die gesellschaftliche Werte ganz und gar umformt, ganz und gar geändert. Die Werte dieser Welt sind nicht die Werte Gottes. Die sind ganz anders. Aber der Hauptpunkt, den ich wiederum in diese Predigt betonen möchte, ist, dass Gott uns eine ganz andere Weltbild gegeben hat. Eine ganz andere Perspektive, wenn wir das so wollen. Und es ist Gott, der uns diese andere Perspektive gegeben hat. Wir müssen nicht selbst was erfinden. Nee, Gott gibt uns. Er gibt uns das ins Herzen, damit wir das verstehen können. Wir müssen das nur anerkennen. Und dann müssen wir das schätzen lernen. Und dann müssen wir darauf bauen. Nee, Gottes Heilsplan ist eigentlich ein Weltbild. Gottes Heilsplan ist ein Weltbild. Wie ich das schon gelesen hatte von Herrn George Barner, er sagte, wenn man wahrhaftig an was glaubt, wird es zu einem Teil des eigenen Lebens und das Lebensstil der Person wird diese Glaubenssätze widerspiegeln. Und das ist, glaube ich, ein Grundkonzept. Betrifft das Passa, den Tagen der ungesäuerten Brote, als wir nach vorne gehen. Unser Weltbild fängt mit Christus an und dann sehen wir durch die Festtage, die Gott uns gibt, wie das aussieht. Und das kommt alles durch Christus vom Vater zu uns. Johannes Kapitel 6 und Vers 32. Johannes 6, Vers 32, Ganz kurz, da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Der spricht natürlich von sich selber. Also das Brot vom Himmel, Jesus Christus, wir essen das Brot, wir nehmen das in uns ein, während der Passazeremonie. Das ist alles ein Symbolismus, das uns sehr bekannt ist. Und wenn wir dann, wenn Gott und so können wir in ein Verhältnis mit Gott eintreten, und so können wir auch, wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn wir bereuen, dann können wir auch den Heiligen Geist bekommen. Und so wird diese Wirklichkeit in unserem Leben, also das wird, sagen wir mal, der Jesus Christus wird eine Wirklichkeit in unserem Leben. Also das Passa fängt, es fängt mit dem Passa an. Lesen wir jetzt in Johannes 6, Vers 63. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nicht Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Das ist das wahre Leben. Das wahre Leben, das wir genießen können. Es ist ein geistliches Leben. Und in unserem Leben ist Gott dabei, uns zu modellieren, zu ändern, damit wir mehr sein können wie er. Es kam Mose ins Herz. Es kam ihn ins Herz. Es kommt uns in unserem Herzen. Wir waren nicht auf der Straße suchend, ja, wo ist Gott? Ja, es kann sein, dass der eine oder der andere schon, aber die meisten nicht, die meisten Mitglieder, wir haben Gott nicht gesucht, er hat uns aber gefunden, er hat uns gerufen und Christus gibt uns dann durch den Geist die Fähigkeit, dieses Leben zu verstehen, die Fähigkeit, Gott zu verstehen, die Fähigkeit, seinen Plan zu verstehen. 1. Korinther Kapitel 15, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 45. 1. Korinther 15, Vers 45, wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Also Adam, physischer Mensch, Jesus Christus, der letzte Adam, der im Geist gelebt hat und uns den Geist Gott verleiht. Und der Geist Gott gibt uns die Fähigkeit, Gott zu verstehen. Das ist das Leben, das wir in uns haben. Und es ist mir klar, das ist schwierig zu verstehen. Ich meine, wir verstehen das, ich glaube schon, wir verstehen das, aber es ist schwierig zu verstehen, weil wir noch Menschen sind, weil wir noch physisch sind. Es ist schwierig zu begreifen, aber Gott arbeitet in uns, arbeitet mit uns, er modelliert, er formt uns um, er ändert uns. Der Geist gibt uns Leben. Das ist sozusagen unser, es kam in mein Herz auf, Moment. Wir verstehen, weil Gott uns das ins Herz gegeben hat. Jetzt können wir den Weg, der nach vorne geht, sehen und verstehen. Und wiederum die Festtage, der Heilsplan Gottes ist uns klar. Der Zweck Gottes für den Menschen ist uns klar. Unser Leben ist mit einem Zweck, mit einem Ziel erfüllt. Oder kann sein, sollte sein. Wir sehen darüber hinaus, was um uns herum geht. Ich meine, wir stecken jetzt in eine Krise, und das ist wirklich wahr, physisch gesehen. Aber wir wissen, dass Gott unser Heiler ist. Wir wissen, dass Gott uns schützen wird. Und das wird er auch machen. Gottes Hand ist drin, und das können wir sehen. Wir können weiter blicken als nur das, was wir um uns herum sehen. Wir können etwas weiter blicken und Gottes Hand sehen. Wir sehen und verstehen den Plan Gottes. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Ja? Wir müssen öfters dran denken, damit er uns zu Gott führt. Und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Das wäre es dann. Ich meine, das ist die Realität, die Wirklichkeit unseres Lebens. Jesus Christus führt uns zu Gott. Er bringt uns dorthin. Er zeigt uns, wie wir leben sollen. Durch den Geist Gottes können wir das auch verstehen, wenn er uns was beibringt. Nee, als wir getauft wurden, das war nicht nur, ach, wir wurden nass. Ja, schon, das schon, aber nicht nur das. Es war nicht nur, dass der Buchstabe des Gesetzes weggewaschen war. Nein. Es war ein Gesinnungswechsel war das. 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 1. 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Vers 2, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Das prägt unsere Weltanschauung. Das ist praktisch unsere neue Weltbild. So denken wir, so sehen wir, so verstehen wir. Und wir verstehen, was der Wille Gottes ist. Und Gott gibt uns die Fähigkeit zu verstehen, wie wir eben leben sollen. 1. Petrus 4, 19. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Gutes tun. Also das Leben beschert uns manches Mal feurige Prüfungen, manches Mal Schwierigkeiten. Wir wissen das alle. Petrus sagt, ja, das ist keine komische Sache, das ist eigentlich normal. Das ist Teil des Prozesses. Ein Prozess, das unser Schöpfer erlaubt, dass wir durchmachen. Weil er eben mit uns arbeitet. Er ist noch am Arbeiten, noch am Kreieren, noch am Schöpfen. Er schafft was mit uns. Ja, wir können alle manches Mal ganz raue Stellen im Leben erleben. Wie zum Beispiel jetzt mit diesem Coronavirus. Ich kenne nicht alle persönlich und was alle durchmachen. Vielleicht, es gibt ganz bestimmt Mitglieder, die ihren Job verloren haben. Nicht sehr viele, aber ein paar bestimmt, die ihren Job verloren haben, die nicht so viel Geld einnehmen wegen dieser Krise, wegen dieser Pandemie. Aber Gott sagt, ihr müsst immer das Endziel im Sicht behalten. Und das müssen wir. Das müssen wir. Das Endziel, der Zweck verstehen, können wir sehen. Den Zweck verstehen wir. Und wir können uns freuen, weil wir eben Teil daran haben, an der Sofferenz Christi, an dem Leiden Christi. Weil wir wissen können, dass wir werden auch seine Herrlichkeit teilen. Wir werden seine Herrlichkeit genießen können. Und wiederum, ich weiß, während ich das sage, während ich das lese, das ist leicht zu sagen. Oh ja, egal wie schwierig das Leben ist, ja, wir sehen das Endziel. Aber entweder sehen wir das Endziel, entweder haben wir das richtige Bild oder nicht. Wir müssen das Bild immer vor Augen haben. Und dann können wir durchhalten. Dann können wir durchhalten. Unser Weltbild wird von der Wahrheit, die Gott uns offenbart hat, stark geprägt, natürlich. Somit sehen wir die ganz positive Aspekten von unserem Schöpfer. Ein Schöpfer, der uns liebt, ein Schöpfer, der nimmt ein Handvoll Ton und macht was daraus. Uns. Geistlich, auf geistlicher Ebene. Er macht was aus uns. Wir sehen einen sehr treuen Schöpfer. Wir haben einen treuen Schöpfer. Wir sehen das Wort Gottes, Jesus Christus. In Johannes Kapitel 1 und Vers 2. Johannes 1 und Vers 2. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist. Jesus Christus wurde gebraucht, um die Schöpfung hervorzurufen. Und er ist immer noch dabei. Er kreiert immer noch. Er ist immer noch Schöpfer. Und während wir einige von diesen vorherigen Prüfungen und Schwierigkeiten in unserem Leben durchmachen müssen, müssen wir das Bild eines treuen Schöpfers immer im Sinn behalten. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Kolosser Kapitel 1, angefangen mit Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in alle geistlichen Weisheit und Einsicht. Vers 10. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Und so versuchen wir das jeden Tag. Vers 11. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Vers 12. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Vers 14. Indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Dann gehen wir weiter, immer noch in Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von aller Schöpfung. Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Vers 17. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus, als er das Wort benannt wurde, er hat das Leben kreiert, geschaffen, Menschen geschaffen. Er hat die menschliche Wesen nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und jetzt, Jesus Christus ist immer noch am Schaffen, immer noch am Kreieren, immer noch am Formen und Ummodulieren. Er schafft in uns Charakter, er schafft in uns eine richtige Gesinnung, er schafft in uns die Natur Gottes, wenn wir ihm das erlauben. Also er ist immer noch dabei. Er nimmt die Urschöpfung, die physische Schöpfung und arbeitet damit, um eine geistliche Schöpfung hervorzubringen. Und wir sind diese geistliche Schöpfung. Kaum zu glauben. Nee, wir sind Teil des Werkes Christi, des immer fortwährende Werkes Christi. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und er in uns ist dabei, uns nach diesem Ebenbild zu schaffen. Lesen wir jetzt im Hebräerbrief Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Und Vers 10. Hebräer 2, Vers 10. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Er ist immer noch am Werken. Er ist immer noch am Kreieren, sozusagen. Er ist der Kapitän. Er hat uns den Weg gezeigt. Er zeigt uns ständig den Weg. Vers 11. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der Heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist das Verhältnis, was wir mit Jesus Christus, mit dem Vater haben. Also mit Jesus Christus, wir sind Brüder und Schwester mit ihm. Unglaublich, so eine Situation. Wir als Ton, als menschliche Wesen, als gar nichts, dürfen so ein Verhältnis zu Gott haben. So ein Verhältnis zu Jesus Christus dürfen wir haben. Wir kommen alle von einem, wie wir im Vers 11 gelesen haben. Deshalb sollte es Einigkeit unter uns geben. Aber der Herr Orchard, und das hat er schon öfters gesagt, und das sehen wir auch. So oft oder meistens oder immer sehen wir, dass diese Einigkeit nicht existiert, wie sie sein soll. Da soll es keine 400 kleine Gruppen geben, die vor 20, 30 Jahren eine Gruppe waren. Nee, das ist schade. Wir müssen dran arbeiten. Wir müssen unser Teil tun. Vers 12. Und spricht, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Vers 13. Und wiederum will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Vers 14. Weil nun die Kinder vom Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Nee, wir sind befreit. Wir sind befreit. Wir sind frei von der Macht Satans. Der Prinz, der Mächtige, der in der Luft herrscht. Wir sind befreit. Er ist aber noch da. Satan ist noch da. Und wie ich schon so oft gesagt habe, er versucht krampfhaft, uns von Gott wegzubringen. Aber wir müssen diese Trennung ganz klar und deutlich erkennen. Satan ist da, aber er hat keine Macht über uns. Er hat die Macht des Todes nicht über uns. Jesus Christus hat diese Macht gebrochen, die Satan hatte. Und wir sollen unser Leben als Opfer an Gott geben. Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 12 und Vers 1, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei eure vernünftige Gottesdienst. Das haben wir bei der Taufe gemacht. Wir sollten uns sehr oft daran erinnern. Und wir erinnern uns daran. Jedes Jahr zur Passahzeit. Wir denken an den Bund der Taufe. Und wir zeigen uns erneut engagiert, diesen Weg zu gehen. Engagiert, die Bedeutung dieser Tage, den Heilsplan Gottes zu verstehen. Engagiert, die Bedingungen des Bundes zu erfüllen. Vers 2, wir sind immer noch in Römer Kapitel 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir können, wenn wir wollen, wir können uns dieser Welt gleichstellen. Das können wir machen. Und der Durchschnittsbürger macht genau das. Der hat keine Fähigkeit, sich nicht mit der Welt einzumischen und einfach so zu sein wie der Welt. Er hat diese Fähigkeit nicht. Wir aber haben diese Fähigkeit. Also der Durchschnittsbürger ist ein Sklave noch. Wir sind aber befreit worden. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nee, wir haben die Gelegenheit, durch die Macht des Heiligen Geistes ein anderes Leben zu führen. Ganz, ganz anderes Leben. Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben. Er gibt uns auch die Kraft und die Macht dazu. Wir müssen wachsen. Wir müssen uns ändern und lernen. Das ist kein... Wir dürfen uns nicht erlauben, stillzustehen. Nein. Nee, wir haben die Fähigkeit, durch Gottes Geist ein Leben zu führen und weiterzugehen. Und wir haben vor allen Dingen eine sehr, sehr starke Weltanschauung, weil Gott uns sowas gibt, weil der Geist Gottes in uns wohnt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 15. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater. Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und wir können in Ewigkeit bleiben, wenn wir weitermachen. Gott gibt uns diese Fähigkeit. Er gibt uns diese Gelegenheit. Wenn wir den Willen Gottes erkennen und versuchen, mit Gottes Hilfe diesen Willen in unser Leben zu führen, also zu tun. Und wenn wir der Welt widerstehen. Und die Welt müssen wir widerstehen. Vers 18. Wir sind immer noch in 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir der letzten Stunde annähern. Wir sind sehr nah sogar. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wo wir sind und wie viel Zeit noch da ist. Wir sollen uns aber nicht vormachen und ihr sollt euch nicht vormachen, dass ich genau weiß, das weiß ich nicht. Aber das, was wir jetzt erleben in der Gesellschaft, in der Welt mit dieser Pandemie, das ist ein Hinweis. Das ist ein Hinweis. Wenigstens ein Hinweis, wenn nicht der Anfang. Ein Hinweis, wohin die Welt sich steuert. Und wir sollten uns darauf befasst machen, dass es sehr viele Antichristen geben wird, wie es hier gesagt wird. Es hat schon gegeben, wird auch noch geben. Und die werden das Weltbild, das wir haben von Gott, die werden das Weltbild zerstören wollen. Satan wird alles tun, um die menschliche Natur in uns aufkommen zu lassen. In einem Versuch, das, was Gott uns zu verstehen gegeben hat, zu zerstören, von uns wegzunehmen. Das wird er versuchen. Die Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, ob das Deutschland oder Madagaskar oder Uganda oder was weiß ich, Kanada, alles, die Welt ist sehr stark von Satans Weltbild geprägt. Sehr stark. Jesus Christus hat ganz klar gezeigt in Johannes 17, und das kennen wir auch vom, von der Passahzeremonie. Er hat uns ganz klar gesagt, dass wir nicht von dieser Welt sind. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht Teil dieser Welt. Und wir müssen uns anstrengen, also wirklich anstrengen, das Weltbild, die Weltanschauung, die Gott uns gegeben hat, zu bekräftigen, in uns kräftiger werden zu lassen. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben dieses nicht ausgedacht, jo, wir sind so wunderbar. Nee, Gott hat uns das gegeben. Das betone ich noch einmal. Es ist nicht dein Weltbild oder mein Weltbild. Nein, das ist das Weltbild, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir das aufrechterhalten wollen, dann müssen wir Gott nahe bleiben. Wir müssen Gott nahe bleiben. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 17. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so auch wir in dieser Welt. Wie er ist, so sind wir auch. Lassen wir uns wirklich, Geschwister, den Sinn, also den Zweck verstehen, das Endziel Gottes für unser Leben verstehen. Wir dürfen das niemals vergessen. Wer ist der Meistertöpfer und er modelliert uns, er zeigt uns, was wir tun sollen. Er kreiert was Geistliches in uns. Wir dürfen sehr, sehr dankbar dafür sein. Und während wir weiterhin auf diesen Weg gehen, wir können das mit Zuversicht machen, mit Mut. Weil unser Gott hat uns wirklich ein wunderbares Weltbild gegeben. Ein Bild, das einzigartig ist unter den Menschen. Die Menschen haben dieses Bild nicht. Aber für uns spielt das eine entscheidende Rolle, eine Schlüsselrolle in unserem Leben. Und wenn wir an etwas glauben, dann sollte das uns zu Taten bringen, Taten hervorbringen in unserem Leben, basiert auf unserer Glaubenssätze. Unser Weltbild, unsere Weltanschauung ist entscheidend, wer wir sind und was wir sind. Das sollen wir schätzen und lieben und schützen. Lassen wir uns weiterhin auf diesen Weg wandeln, mit einer ungesäuerten Weltanschauung von Lauterkeit und von Wahrheit. Und lasst uns ein sehr, sehr dankbares Volk sein.